herzlich willkommen bei Dorfgeflüster. Mein Name ist Andreas Suhr und ich bin Ihr Gastgeber in einem Podcast, bei dem Menschen ihre Geschichte erzählen und der für Menschen ist, die Ihnen gerne dabei zuhören. Dabei wünsche ich Ihnen jetzt schon viel Spaß.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dorfgeflüster. Diesmal wieder als Sonderfolge. Wir freuen uns sehr auf Professor Dr. Robert Fuchs, den langjährigen Universitätsprofessor für Restaurierung und Konservierung von Schriftgut, Grafik, Buchmalerei und Foto an der Technischen Hochschule in Köln. Viel Spaß! Liebe Hörerinnen und Hörer von Dorfgeflüster, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute mal wieder eine Sonderfolge. Ich freue mich sehr, zu Gast sein zu dürfen bei Professor Dr. Robert Fuchs, den die meisten aus Holtensee nur unter Robert kennen. Und ich freue mich sehr, dass es endlich geklappt hat. Ich habe schon ein, zwei Anläufe genommen, aber heute ist es nun endlich soweit. Und Robert, vielen Dank, dass du auch im Dorfgeflüster einen Part übernehmen willst. Ich würde mich freuen, wenn du dich mal vorstellst.
Naja, der Name ist schon genannt worden, wobei er nicht ganz vollständig ist. Also ich heiße Franz Robert.
Ah, okay.
Und nach meinem Vater Franz und nach dem im Krieg gefallenen Onkel Robert benannt. Aber es hat sich dann der Robert sozusagen eingebürgert. Es gibt ganz wenige, die Franz Robert sagen, also ein Mathelehrer in der Schule hat immer Franz Robert gesagt. Das hat er sich aber inzwischen abgewöhnt. Jetzt ist er über 90 und wir haben immer noch Kontakt.
Ja, sehr schön. Du bist in Baden-Württemberg geboren?
Ja, in Speiching. Das liegt am Rand der Schwäbischen Alb, 700 Meereshöhe, also etwas höher als Göttingen.
Ja.
Und der nächsthöhere Berg ist also fast 1000 Meter hoch, wo man dann hochlaufen kann. In der Jugend haben wir das viel gemacht.
Und du bist kein Einzelkind gewesen, sondern hast noch einen Bruder?
Genau, ich war der Zweite. Mein Bruder ist 2 Jahre älter. Und oh Wunder, 11 Jahre später noch meine Schwester auf die Welt gekommen. Ah. Also nach Zöglingen 1960, die ich praktisch mit trocken gewickelt habe und so weiter.
Also du hast dich um das Nesthäkchen gekümmert sozusagen.
Ja, wobei das ganz interessant war. Es gab vorher noch ein anderes Baby, weil mein Onkel in Eixheim, da ist die Frau gestorben bei der Geburt des Kindes. Und da hat meine Mutter dann das Kind aufgenommen. Und anscheinend hat das die Hormone wieder in Schwung gebracht. Weil dann ein Jahr später kam die Gerlinde auf die Welt, meine Schwester. So habe ich praktisch das ganz langsam mitbekommen, wie man mit einem Säugling umgeht. Und und habe dann halt Kinderbetreuung sozusagen gemacht oder Säuglingsbetreuung.
Im frühen Alter schon übernommen sozusagen. Ja, und dann, wie war der Schulweg so bei dir?
Der Schulweg war unterschiedlich. Ich bin im Bahnhof geboren. Mein Großvater war Bahnhofsvorstand. Und vom Bahnhof zur Schule waren es vielleicht 400 Meter. Ging nur den Berg etwas runter. Mhm. Da war schon die Schule. Dann sind wir ja nach der Geburt von Gerlinde in unser eigenes Haus gezogen, weil mein Großvater musste ja aus der Dienstwohnung sozusagen raus in der Pension und sind dann auf der anderen Seite unterhalb des Dreifaltigkeitsberges in ein Haus gezogen. Da war der Schulweg ein bisschen weiter, aber auch nur, vielleicht 2000 Meter. Am Anfang war sogar die Volksschule direkt nebendran, auch die neugebaute, als ich noch im Bahnhof war. Und ich konnte dann in den Pausen heimlich auswitschen und nach nebenan, das waren also höchstens 200 Meter, spiegeln, was auf dem Bau gemacht wurde, was sehr geholfen hat. Weil zum Beispiel im ersten Stock hatte ich dann zu Hause berichtet, die Mauern mit was ganz Gelbem und das sieht ganz komisch aus. Und dann hat mein Vater, der ja bei der Bundeswehr war und immer nur am Wochenende da war, am Wochenende kontrolliert und hat gesehen, die haben Zement gespart und er hat sich nur an die Wand gelehnt und dann war sie schon wieder abgefahren.
Oh.
Mal gut, dass du zwischenzeitlich mal nach dem Rechten geguckt hast, sozusagen.
Also so, ja, so begann meine praktische Erfahrung. Also viel auch konstruiert und gebastelt und so weiter. Das ist dank meiner Großtante aus Spanien auch der Fall gewesen. Die ist sozusagen einmal im Jahr aus Spanien gekommen, hat Verwandte besucht, war dann so 2-3 Wochen bei uns. Das ist also die Schwester vom Großvater. Und zum Entsetzen vom Großvater, der sein ganzes Leben lang Lose gekauft hat und nie gewonnen hat, hat sie auch mal sich überreden lassen, zum Beispiel ein Los zu kaufen. Prompt hat sie einen Gewinn gemacht.
Hat den Großvater dann frustriert wahrscheinlich.
Der Großvater frustriert. Ja. Immerhin hatte sie, weißt du, damals so etwa 200 Mark gekriegt oder sowas.
Ja, immerhin. Lose, ja. War ja zu den Zeiten viel, auch viel Geld.
Und sie war sehr praktisch begabt. Und sie hat also dann uns beigebracht, wie man Kasperle-Figuren macht aus Pappmaché, Zeitung und Seitenpapier und bemalt und wie man Kleider näht. Und ich war ganz stolz, dass ich da auch Kleidchen nähen konnte. Ich habe jetzt beim Umzug aus dem Elternhaus ausgeräumt haben vor einigen Jahren wieder 3 Figuren gefunden. Und ich war vollkommen überzeugt, dass das ganz tolles Näherei war, was ich damals gemacht habe. Aber jetzt
gesehen. Aber du hast die doch hoffentlich aufgehoben, oder?
Ja, die habe ich natürlich aufgehoben. Immerhin, es war die erste Bekanntschaft mit der Nähmaschine. Und das mache ich heute immer noch gerne. Ich habe hier unsere Vorhänge auch selber genäht.
Was du für vielfältige Talente hast, unglaublich. Ja, und nach der Grundschule ging es dann aufs Gymnasium?
Ja, dann ging es aufs Progymnasium. Das war auch so ein Abenteuer, weil in Speiching gab es nur ein Progymnasium. Mein Bruder musste also dann die letzten 3 Oberschulklassen nach Rottweil gehen und dort Abitur machen. Mit meinem Jahrgang wurde dann plötzlich das Progymnasium zum Gymnasium aufgestockt.
Was versteht man unter Progymnasium?
Progymnasium war dann sozusagen die Gymnasium bis zur Tertia, hieß es, glaube ich, also bis zur drittletzten Klasse vor Abitur.
Ja.
Das Abitur musste dann woanders abgelegt werden. Mhm. Das war ein großer Nachteil für uns Schüler, weil die Lehrer waren so aufgeregt, dass sie uns alle schlechte Anmeldenoten gegeben haben. Da bin ich heute noch meinem Physiklehrer absolut böse, weil er hat mich in Physik mit einer 3 angemeldet und die mathematischen, naturwissenschaftlichen Fächer waren für mich immer die einfachsten Fächer. Und ich habe im Abitur eine Stunde vor Abgabetermin abgegeben. Man weiß ja dann, ob man richtig geschrieben hat oder nicht in Physik. Mhm. Und habe ihn auf der Straße getroffen und habe gesagt, jetzt haben Sie Ihren Dreck. Ich habe jetzt mindestens eine 1, aber es gab halt danach im Abitur eine 2.
Okay, aber das war schon immer so deine Leidenschaft, die Naturwissenschaften.
Ja, mein Bruder hat besser reussiert noch in Sprachen. Das war für mich nicht so einfach. Obwohl ich schon mit etwa 14, 15 in Frankreich bei einem Brieffreund war in Paris. Mhm. Es ging also etwa 30 Kilometer von Speichen entfernt. In Emmendingen ging der Zug direkt nach Paris. Konnte also Vater hat abgeliefert mit der Fahrkarte in der Hand. Und in Paris-Est bin ich angekommen und abgeholt worden von den Eltern von einem Brieffreund. Und das war eine wichtige Erfahrung, weil ich konnte in Französisch ja nur Gegenwart, Vergangenheit und Substantiv. Ich konnte noch nicht mal Futur, das hatten wir noch nicht. Und die Großmutter, die hat sich krank gelacht, weil ich, wenn ich kein Futur hatte, dann hatte ich immer Substantiv benutzt. Und das klingt für einen Franzosen, wie wenn man Barocksprache spricht, was nicht mehr üblich ist. Und die Brieffreundschaft ging aber leider dann irgendwann mal auseinander. Aber immerhin hatte ich da große Bekanntschaft mit Paris geschlossen. Mhm. Meine Mutter hat es sehr unterstützt, weil sie war ja im Krieg Krankenschwester und sie war etwa 1,5 Jahre in Paris stationiert, dann nachher an der Front in Lettland und Estland und so weiter. Aber daher kommt vielleicht die Reiselust.
Das mag durchaus sein. Woher kommt denn die Liebe zu den Naturwissenschaften? Kannst du das heute?
Es ist einfach Begabung, weil in Mathematik musste ich nichts denken, das ging einfach so.
Beneidenswert.
Ich musste mich immer zwingen, bei den Hausaufgaben zuerst Englisch oder Französisch zu machen, weil das Mathe und das andere Zeug sozusagen, Physik und Chemie.
Das ging im Vorbeigehen. Ja. Und jetzt hast du mir vorhin erzählt, bevor wir angefangen haben, dass dir oder du auch schon sehr früh angefangen hast, A, zu fotografieren und B, die Bilder selbst zu entwickeln im hauseigenen Fotolabor.
Das hat das Ganze mit Naturwissenschaften auch noch verstärkt.
Befeuert, genau.
Mein Großvater war sehr gut zu uns. Der hat quasi uns erzogen, also mein Bruder und mich. Weil meine Mutter hat ja gearbeitet, mein Vater war nur am Wochenende da, Bundeswehr. Und er war praktisch der im Haus geherrscht hat.
Das Sagen hatte.
Und nach den Beschreibungen meiner Mutter hat er uns gegenüber sich sehr nett benommen. Ihr gegenüber wahrscheinlich als Vater weniger, so wie sie erzählt hat. Aber das scheint ja häufiger so zu sein.
Dass
die Enkel verwöhnt und die eigenen Kinder nicht so behandelt. Naja, und er hatte immerhin immer ja, das Manko, auch das ist interessant in der Lebensgeschichte. Er sollte von seinem Vater aus, und da muss man wissen, also mein Urgroßvater und zwei Generationen davor waren alles als Oberlehrer. Und die Oberlehrer haben ein Renommee gehabt, aber nicht so viel Geld verdient. Die haben in drei Generationen, ist auch lustig, Müllers Töchter geheiratet, weil die Müllers Töchter haben das Geld gebracht. Und der Urgroßvater muss sehr streng mit ihm gewesen sein. Also hat ja dann als Bahnhofsvorstand und Beamter genug Geld verdient, hat dann uns alles erfüllt, was wir wollten, vor allem Bücher. Also wenn wir irgendein Buch haben wollten, hat er das gekauft. Und so haben wir nicht nur alle Bibliotheken in Speiching, sowohl die evangelische wie auch die katholische Bibliothek ausgelesen, haben wir dann auch selber noch Bücher gehabt, also am Ende also bis zur Pubertät sozusagen 450 Kinderbücher gehabt. Und da kam wiederum meine Mutter, die sehr praktisch veranlagt ist, weil schon sie hatte von ihrer Mutter, die auch praktisch war, im Krieg, das haben wir erst nachher praktisch gefunden in der Hausauflösung, sie hat ja Bürokraft gelernt zu haben und Steno. Und damit sie Steno nicht verlernt im Krieg, hat ihr meine Mutter ein Gebetbuch in Steno geschenkt. Mitgegeben. Das heißt, sie hat das ganze Krieg stehen noch nicht verlernt und konnte gleich nachher wieder als Bürokraft
einsteigen wieder.
Eingestellt werden. Und da hat sie zuerst in der Seidenweberei gearbeitet, bis die pleite gegangen ist. Aber da haben wir dann kistenweise Seidenmuster gehabt, wo man wieder die Kleider für die
daraus nehmen konnte. Ja. Ja. Sowas kommt von sowas. Ja, spannend. Und wie ging es dann weiter nach Abitur zum Studium? Wo hast du studiert dann?
Ja,
in Tübingen? Oder?
Tübingen.
Ja.
Es ist nicht ganz so weit von Speiching entfernt, in Baden-Württemberg. Und dort habe ich zuerst bei meiner Großtante, also eine andere Schwägerin, also die Frau von einem anderen Bruder von meinem Großvater, der war Landgerichtspräsident von Tübingen, ist aber früh gestorben. Meine Tante Bertha, Großtante Bertha, sagte immer Gott sei Dank, weil er ja so ein paar Marotten hatte, anscheinend. Aber sie ist hier alt geworden, immerhin 94, und war bis sie gestorben ist sozusagen fit wie ein Turnschuh und ein richtiges Original. Und in dem großen Haus, das sie da in Tübingen hatte, gab es so eine kleine Kammer unterm Dach, da mein Studentenzimmer wurde. Immerhin im vierten Stock, gezählte 100 Stufen hoch, schon zum Zeitung holen war das immer morgens sportliche Angelegenheit.
Und dann hast du studiert Ägyptologie und Chemie?
Ja gut, ich habe Chemie eigentlich deswegen gewählt, weil eigentlich wollte ich Physik machen. Aber ich habe mir dann das angeguckt und mich auch in Tübingen beraten lassen und habe gesehen, die Chemiker haben mehr Praktikum. Und Wechsel von Chemie zu Physik wäre leicht gewesen, aber von Physik zu Chemie wäre schwer gewesen. Und ich habe gedacht, naja, mache ich jetzt erstmal Chemie und dann sieht man weiter, wie das ist. Man hat ja auch als Chemiestudent, Physikvorlesung und so weiter. Ne? Und dann bin ich eigentlich bei der Chemie aus Faulheit geblieben, immer weiter. Hatte aber vom ersten Semester an das Gefühl, du bist jetzt hier an einer Institution, wo so viel gelehrt wird. Da musst du auch was anderes machen. Also mindestens 3 Wochenstunden machst du was anderes. Naja, habe ich mir überlegt, im ersten Semester, was machst du noch? Ach, mich interessiert die Medizin. Also bin ich in die Anatomie gegangen. Habe dort gelernt, ja, wo die Organe liegen und wie die aussehen, wenn sie in Formaldehyd aufbewahrt werden. Und die Anatomie war gleich sozusagen um die Ecke, wo ich wohnte, ein Stückchen am Berg hoch, für die Geschichte von der Universität Tübingen ganz typisch aufgeteilt, weil in der Medizin auf der anderen Seite, auf dem anderen Berg. Tübingen hat ja 7 Berge wie oben. Dort war die Ordnung Klinik, Pathologie, Friedhof. Und auf der anderen Seite war Gerichtsgebäude, Gefängnis, Anatomie. Weil die Anatomen haben immer die Leiber der Gehängten bekommen. So war das in der Geschichte üblich, weil der Gehängte hatte ja kein Recht mehr auf seinen Körper. Und dadurch kam er dann in die Anatomie. Ja, dann im zweiten Semester ich gedacht, naja, Musik interessiert dich hier auch. Also war die letzte Vorlesung von einem Herrn Hoffmann, den ich später noch anders kennenlernte. Und der hat eine Vorlesung angeboten, klassische Symphonik. Also wie sind die Symphonien der klassischen Zeit, der klassischen Musik aufgebaut. Also Beethoven, Schubert und so weiter. Und das war ein ganz kleines Musikinstitut. Und mit einem Mal waren aber so viele Hörer da, weil das hat viele interessiert, nicht nur irgendwelche komischen musikalischen Spezialitäten, die sonst gelehrt werden, dass man selbst der Sekretärin noch den Stuhl unter dem Hintern wegziehen musste, dass man die Leute untergebracht hat.
Die Vorlesungen waren immer ausverkauft sozusagen.
Ja, wobei ausverkauft gilt ja da leider nicht mehr. Es ist ja so gewesen, ich habe 68 angefangen zu studieren und da war es also so, dass im Jahr davor gab es noch die alte Regel, die Professoren sind mit einem Grundlohn bezahlt worden und dann haben sie noch einen Zuschlag bekommen nach Anzahl der Hörer.
Ah, okay.
Hörergeld bekommen. Da gab es auch noch vorher den Dies Academicus, das heißt, es gab einen Tag in der Woche, wo sie alle Professoren konnten, also Allgemeinvorlesungen anbieten, wo auch die Hausfrauen sozusagen kommen können. Mit dem Erfolg, dass manche haben solche interessanten Themen vorgelesen, dass der größte Hörsaal voll war. Da haben sie natürlich einen Haufen Hörergeld bekommen. Bei anderen war das natürlich etwas minimal. Also es hat sich halt vielleicht dann niemand interessiert, wie die dritte grammatikalische Form des Aorists im Griechischen oder sowas aussieht. Und das ist aber leider abgeschafft worden. Es gab auch keinen Dies Academicus, deswegen hatte ich beschlossen für einfach noch was anderes als Chemie. Und das war insofern lustig, dieser Herr Hoffmann hatte angefangen, er war es ja gar nicht gewohnt, dass so viele Leute da waren. Er kam mit so einem ganz abgefragten Anzug und hatte aber dann am Klavier ja nur 2 Hände zum Spielen und die Sinfonik hat ja manchmal mehr Melodien und da hat er dazu gesungen, er konnte aber nicht singen, aber mit Inbrunst.
Das sagt man über mich auch.
Das war eine der schönsten Vorlesungen, die man sich vorstellen kann. Naja, und dann war in diesem Semester, bin ich interessiert auf eine Tagung gegangen über griechische Vasen. Das hat mich einfach interessiert. Und da ist dann meine Neugier erwacht für die Archäologie und auch die kunsthistorischen Fächer. Parallel zu den ganzen Entwicklungen geschah Folgendes. In dem Haus von meiner Tante wohnte in dem Nachbardachzimmer früher mal eine Studentin, die Hautarzt geworden ist, die in Sindelfingen dann ihre Praxis eingerichtet hat, genau in der Zeit. Ich habe sie durch meine Tante dann kennengelernt. Und wie es so ist, sie hatte da irgendwie Probleme mit dem Einrichten. Und dann habe ich gesagt, ja, da kann ich ja helfen. Ich habe dann also angegeben vom Bauplan, was muss wohin und solche Dinge. Also hat man einfach die Praxis sozusagen eingerichtet, weil ich immer eine gute technische Vorstellung hatte. Naja, und so hat sich dann ergeben, dass sie dann schlechte Erfahrungen hatte. Sie hat alleine, sie war also nicht verheiratet, alleinstehend. Sie hatte dann einen Urlaub in die Türkei gemacht und wurde halt ständig von den Türken angepöbelt und war nicht sicher als Frau. Und daraufhin hatte sie gesagt, ja, also ich würde gerne nach Ägypten fahren, ich zahle dir das meiste, aber du musst dann organisieren
und sie begleiten sozusagen. Ja.
Und so fing die Reiserei an. Naja, dann war ich also in den Semesterferien in Ägypten zum ersten Mal und sah dann halt in den Tempeln, hat dann der Führer gesagt, this is a fish and this is a bird. Das sehe ich selber, dass es ein Vogel und ein Fisch ist. Aber was heißt das? Ja, das sind Hieroglyphen. Als ich zurückkam, habe ich gedacht, na also, wir sind doch an der Uni, muss mal gucken, vielleicht gibt es sogar eine Vorlesung über Hieroglyphen. Und tatsächlich, es gab eine Vorlesung von Hieroglyphen, also bin ich in die Vorlesung für Hieroglyphen gegangen. Dazu muss man allerdings immer sehen, ich war vom ersten Semester an immer auch interessiert an Computer und Computersprachen. Und ich bin schon im ersten Semester in Vorlesungsseminare gegangen, wo man Fortran lernte und so, und habe dann angefangen zu programmieren. Und das ging dann also eigentlich fast das ganze Studium durch. Ich habe dann später für Chemiker programmiert, habe das auch dann insofern genutzt, habe dann auch Nachtoperator im Rechenzentrum gemacht, weil damals musste ja alles noch mit Lochkarten gemacht werden. Das heißt, man hat sein Programmchen geschrieben, hat die Lochkarten abgegeben, musste warten, bis jemand die Lochkarten nimmt, die einliest und bis dann wieder das Ergebnis aus dem Computer kam. Das war immer sehr aufwendig. Wenn ich Nachtdienst hatte, dann konnte ich einlesen, wann ich wollte.
Das heißt, hatte Vorteile, ja.
Der erste Teil der Nacht, immer bis um 1 oder 2, habe ich dann meine Programme noch mit reingeschoben und dann konnte ich noch ein bisschen schlafen. Ja gut, also das lief jetzt alles parallel, muss man jetzt dazu sagen. Und hat mir immerhin halt immer schon Hiwi-Gelder eingebracht, was immerhin sich heute dann in der zusätzlichen Rente auch sozusagen
bemerkbar macht.
Und ja, ich kam dann aus Ägypten zurück, habe dann Hieroglyphenkurs belegt. Dann habe ich dummerweise auch gedacht, naja, mit den Einheimischen, dort kann man ja nur Arabisch sprechen, musste auch Arabisch machen. Und bin aber dann in einem Seminar von einem Arabisten gelandet, Ullmann. Der war so griffelspitzig und präzise und genau, dass er etwa 25 Jahre am Wörterbuch der arabischen Sprache geschrieben hat, nach 25 Jahren dritten Buchstaben. Dementsprechend waren dann die Anforderungen. Er hat immer Montag, Mittwoch, Freitag war das Seminar und hat immer Hausaufgaben mitgegeben. Und das war natürlich, ich habe dann gemerkt, neben der Chemie zu viel.
Ich wollte gerade sagen, wie kriegt man das alles unter einen Hut? Weil ich meine, ja, zeitlich und auch vom Anspruch her, das sind ja keine Themen, die man, glaube ich, mit links erledigt.
Immerhin, ich habe dann gelernt, dass Fuchs auf Arabisch Alabun heißt. Und da im Rechenzentrum gab es noch zwei andere Füchse. Da habe ich meinen Programmname immer Talab genannt. So viel. Und hat immerhin später auch genutzt, also ich kann wenigstens Arabisch lesen, aber nicht flüssig sprechend. War dann also für Verkehrsschilder oder für Ortsschilder im Jemen und so weiter immer ganz wichtig.
Ja, spannend. Und dann hast du 1977 bis 82 deine Promotionsarbeit erstellt?
Ja, das war auch noch mit einer gewissen Dramatik erfüllt. Weil ich hatte eine Diplomarbeit. Ich habe mich mit was beschäftigt. Ich wollte immer in diese Richtung Kunstgeschichte, Kunst. Also habe ich ein Pigment mir vorgenommen, Kasselmannsgrün. Und war in der Chemie halt in dem Bereich für Analytik. Es ging ja darum, kann man die Struktur von Kasselmannsgrün herausbekommen. Die ist bis heute nicht bekannt. Dazu muss man Einkristallaufnahmen machen. Naja, ich habe also versucht, Einkristalle zu bekommen, habe es nicht bekommen, habe dann andere Methoden nehmen müssen und habe die parallelen Verbindungen, ähnliche Verbindungen, Antlerit-Prochantit, mit behandelt. Das war immerhin gut genug für die Diplomarbeit. Wollte ich das aber ausbauen in der Promotion und mich mit den Kupferacetaten, also Grünspan, gemein bekannt, beschäftigen. Und hatte aber dann auch eine Assistentenstelle, das heißt, die war auf 5 Jahre begrenzt. Das heißt, also Praktikumsbetreuung in der Chemie und habe währenddessen dann die Promotionarbeit geschrieben. Aber dazu sind ja Versuche nötig. Und ich versuchte immer, Kristalle zu bekommen von diesen komischen Kupferverbindungen. Ich habe dann also zumindest in der Zeit erfahren, dass es viele vor mir schon probiert haben, als nicht gekriegt haben. Doch eines Tages, 3 Jahren, hatte ich dann plötzlich einen Kristall. Und den kann man dann mit einer bestimmten Methode, Guinier, sozusagen testen. Dazu muss man sich vorstellen, der Kristall hatte die Größe von 1 × 0,5 mm. Und da musste auf einen Glasfaden geklebt werden und dann wird er im Gerät gedreht und gemessen. Und beim Ummontieren, weil um eine Struktur zu messen, muss man den in ein anderes Gerät bringen, ist der Glasfaden abgebrochen und der Kristall war weg. Und ich habe dann einen Tag lang mit dem Mikroskop, die haben alle gelacht, den Tisch untersucht, den Boden untersucht und nie mehr den Kristall gefunden. Dann habe ich verzweifelt versucht, den Kristall nochmal zu produzieren. Es hat dann einfach nicht geklappt. Und daraufhin habe ich dann mit gutem Tipp von meinem wichtigsten Studienfreund Christian bin ich dann drauf gebracht worden, dass es gibt andere Acetate, die leichte kristallin sind. Das sind die seltenen Erdkristalle. Dann habe ich das Thema einfach gewechselt und habe dann seltene Erdkristalle hergestellt und die gemessen. Da gab es aber ein Problem. Ich war ja einer der Ersten, der zu dem neuen Professor Strehle sozusagen in diesem Arbeitskreis war. Und wir konnten alle Maschinen selber bedienen. Dann kam aber einer, der dann Ellenbogen gezeigt hat und der Kronprinz wurde vom Chef und der plötzlich nur noch er messen durfte. Und die anderen waren auf sein gutmütiges Arbeiten sozusagen angewiesen. Da er aber die Kristalle von den Biochemikern noch zusätzlich Geld bekommen hat, hat er natürlich uns immer nach hinten gedrängt. Und dann hat es mir gereicht. Ich habe gesagt, ich muss ja fertig werden in den 5 Jahren, sonst kriege ich kein Geld mehr. Also habe ich einen früheren Praktikumsassistenten, für den ich programmiert habe, das sieht man wieder, wie gut das ist, wenn man programmiert, den angerufen, weil er hatte inzwischen eine Professur in Marburg und hatte genau so einen Arbeitskreis, wie wir in Tübingen hatten. Werner Massa, wie sieht's aus, kann ich bei euch messen? Ja, kein Problem, komm vorbei. Da habe ich in einer Woche so viel gemessen, wie vorher noch nicht mal in einem Jahr in Tübingen.
Verbindungen schaden nur dem, der keine hat, sagt man, ne?
Und mit den Daten bin ich dann nach Tübingen, musste dann die Struktur berechnen mit dem Großcomputer und so weiter. Dann kam eine zweite Problematik dazu, weil es war dann inzwischen, hat der Vetter, also der Enkel von meiner Großtante in Tübingen, er hat gesagt, er braucht das Zimmer, ich muss woanders wohnen. Also wahrscheinlich hat ihn auch gestört, dass ich da nicht so viel zahlen musste. Also habe ich eine andere Wohnung nehmen müssen. Und was aber damals schon immer schwierig war mit meinen vielen Büchern, hat aber geklappt. Dann war ich also in der anderen Wohnung und habe dann nachts im Rechenzentrum also die Strukturen berechnet. Und dann kam nochmal ein Fakt dazu, weil dann plötzlich mein Zweitprüfer, der nicht Spezialist in den Röntgenstrukturen war, sondern in Magnetismus, da hatte ich das dann weitestgehend fertig, die Arbeit. Ich habe gesagt, nein, da müssen Sie noch den Magnetismus messen. Und dann musste ich praktisch die Promotion nochmal ein halbes Jahr verlängern. Jetzt kam aber der Fakt dazu, in dieser neuen Wohnung, wo ich da war, da habe ich dummerweise, manchmal ist man ja blöd in seinem Leben, der Vermieterin gesagt, ich bin bis im September etwa, bin ich jetzt dann fertig. Aber ich sage ihr noch genau, wann rechtzeitig.
Wann sie wieder vermieten kann, sozusagen.
Mit dem Erfolg. Sie hat sofort weiter vermietet und ich musste raus. Dann war das schon schwierig mit den Büchern. Ich habe die Nachbarin gefragt, ob ich meine Bücher in ihr Keller stellen kann. Als sie dann aber gesehen hat, dass der Kellerraum bis zur Decke so voll war, dass sie die Tür fast nicht mehr aufgekriegt hat, hat sie fast einen Herzkasper gekriegt. Und wo zog ich hin? Nun, ich zog unter das Klavier von meinem anderen Studienfreund, Augenarzt. Und das war insofern, ging das also ein halbes Jahr ganz gut, weil ich habe nachts gerechnet. Und er hat ja tags gearbeitet, also ich habe tags geschlafen. Wir haben uns in einem halben Jahr fast gar nicht gesehen, sodass ich dann ja irgendwie fertig wurde. Aber wie gesagt, ab September kam dann kein Geld mehr, war ich arbeitslos. Ja, dann war ich arbeitslos in Tübingen und jetzt fängt die andere Geschichte an, wo ich dann über das Forschungsprojekt berichten muss. Auf jeden Fall sollte das in Würzburg sein, also bin ich dann einfach nach Würzburg gezogen, kann ja auch in Würzburg arbeitslos sein. Und habe dann dort eine Wohnung bezogen, weil auch natürlich da der Augenarzt meinte, jetzt sei es mal wieder Zeit, dass er die Wohnung alleine hat. Gut, ja, dann kam der entscheidende Tag. Es gibt ja in der Promotion immer ein Rigorosum. Neben dem Rigorosum muss man praktisch mündlich nochmal chemische Probleme sozusagen da diskutieren. Und mein Doktorvater war der Meinung, man kann nicht einfach nur über die Doktorarbeit sprechen, sondern er wollte ein bestimmtes Thema. Zintelfasen. So ein Quatsch. Also habe ich mir die Zintelfasen sozusagen eingezogen, musste aber dann für die Prüfung nach Tübingen fahren. Es war 3.3.1983. Ja, und dann die erste Frage war vollkommen daneben, nicht die Frage über Zintelfasen. Also dann hat es mir gereicht, habe ich gesagt, also stopp. Wir haben Zintelfasen ausgemacht und jetzt wird auch nur Zintelfasen gefragt. Und so war es dann auch. So ging es ganz gut.
Machtwort gesprochen sozusagen.
Ja. Aber das ist halt der Vorteil, in der Chemie muss man so viele Prüfungen machen, dass man irgendwann eine Taktik lernt. Also ich kann mich entsinnen, vor dem Diplom musste man eine ganz wichtige Prüfung in organischer Chemie machen bei einem etwas merkwürdigen Professor. Er war bekannt, dass er sehr streng ist und so weiter. Und da hat mir also wirklich mit meinem Freund Christian, haben wir fast ein Jahr lang drauf gelernt. Also richtig jeden Tag 3 Stunden oder 4 Stunden. Es geht ja in der organischen Chemie immer, wie stellt man eine bestimmte Verbindung her, und dann muss man die Taktik lernen, was in der Vorlesung natürlich nicht beigebracht wird, indem man also das Endprodukt sozusagen in Schnitte teilt, in Teile, und dann guckt, überlegt, mit welcher Reaktion kann man die zusammenbringen. Also das haben wir alles groß geübt, und in dem Moment, wo ich in diese Prüfung reingehe, fiel mir ein, ich habe alles gelernt, aber nicht die elektrophile Substitution von Aliphaten. Erste Frage, elektrophile Substitution von Aliphaten. Dann dachte ich, also jetzt, du machst jetzt ein totales Chaos, das geht schief hier. Also ich gedacht, es bleibt nur noch Taktik übrig. Dann habe ich angefangen zu zittern und nervös zu tun und so weiter. Und dann hat der Beiprüfer gesagt, ach, lassen Sie doch mal das Thema, fragen wir erst mal was anderes. Und dann ging es bei den anderen Sachen alles gut. Und dann war aber die Zeit auch schon überschritten sozusagen, die man normalerweise bringt in dieser Prüfung. Und dann kam wieder der erste Prüfer und sagte, ja, und jetzt können wir ja am Schluss noch nicht die elektrophile Substitution einfach machen. Gott sei Dank hat der Beiprüfer gesagt, nein, Herr Kollege, jetzt ist die Zeit vorbei.
Ja. Mit der richtigen Taktik durchgekommen.
Das Heißeste dazwischen war natürlich, er wollte auch die elektrophile Substitution von 3 Ringen. Und dann hatte ich ihm irgendwas erklärt, was ich noch vollkommen aus den Fingern gezogen habe. Also ich wusste nicht, ob das stimmt oder nicht. Und dann sagt er, hat er Stirn gerunzelt, sagt er, also das ist mir gar nicht bekannt. Und dann habe ich ganz frech gesagt, haben Sie nicht in der letzten angewandten Chemie in der Zeitschrift gelesen? Da ist diese Sache da drin. Naja, also es ist alles gut gegangen. Ich bin draußen, habe gewartet auf meinen Studienfreund Christian. Der kam wütend aus der Prüfung raus, sagte, also so ein Idiot, hat er mir was weiß gemacht mit den Substitution von 3 Ringen, das ist vollkommen blödsinnig.
Das hat er vorher gelernt. Sehr gut.
Also man sieht, man muss eine gewisse Chuzpe und Nervenkostüm bekommen und haben in solchen Prüfungen.
Ja, verrückt. Aber das war ja dann, wenn man das mal sieht, doch mit sehr, sehr viel Aufwand und sehr viel Lernerei neben den ganzen Dingen, die du gerade beschrieben hast, verbunden. Wie ist es dann weitergegangen? Ich glaube, dann gab es ein Stipendiat für dich, 83 bis 84.
Ja, das war die Vorbereitung für das Forschungsprojekt, was nachher in Göttingen war. Es lief so, in der Promotionszeit hatte ein Würzburger Professor Rosenrunge, Kunsthistoriker, Vortrag gehalten über mittelalterliche Buchmalerei. Und ich hatte in meinem Leben immer so ein paar Visionen, was ich unbedingt mal machen möchte. Also bestimmte Länder, zum Beispiel Peru und Mexiko und Indien. Und dann war natürlich die Buchmalerei war immer ein ganz wichtiger Aspekt. Und der hatte als erster Kunsthistoriker ein Mikroskop benutzt, um die Buchmalerei anzusehen, und hat, damit er herausbekommt, mit welchen Farben gemalt wurde, dann mittelalterliche Rezepte rekonstruiert, also so gemacht, wie es da drin steht. Und hat damit Farbmittel hergestellt und hat damit auf Pergament Muster gemalt. Mhm. Und hat diese Muster dann unter dem Mikroskop daneben gehalten. Und wenn die Oberfläche ähnlich war oder gleich war, hat er gesagt, das ist das. Und ich kam natürlich als Chemiker dazu und sagte, nee, das geht also nicht, das reicht nicht. Da muss man noch chemische Analysen machen. Bin also nach dem Vortrag zu ihm hin, sagte er, also so und so, da müsste man die und die Methode anwenden. Und er war naturwissenschaftlich immer interessiert, sonst hätte er ja auch nicht das Mikroskop da gekauft. Und hat gesagt, ja gut, dann müssen wir uns mal treffen und vielleicht können wir ja da mal zusammen einen Forschungsvorantrag machen. Und dann wurde ein Forschungsantrag gemacht, erst für die VW-Stiftung. Das ist aber abgelehnt worden. Das ist, wie ich später rausbekommen habe, von einem windigen Typ von Wien, Herrn Meiringer, abgelehnt worden, weil er in dem Antrag gefunden hat, dass man nicht nur Buchmalerei, sondern halt auch Tinte untersuchen wollte. Und er wollte unbedingt Tinten machen. Also hat er den Antrag deswegen
blockiert.
Naja, dann war die nächste Sache, ja, wo kriegen wir es denn jetzt vielleicht unter? Also versuchen Sie einfach bei der DFG, Deutsche Forschungsgemeinschaft. Gut, dann wurde der Antrag da gestellt. Es war immerhin, da man ja bei der Buchmalerei keine Proben herauspopeln kann aus den kleinen, feinen Malschichten. Man ist alles Eigenentwicklung sozusagen. Ich hatte mich da richtig reingekniet, wie man ohne Proben quasi dann Messungen macht. Aber die Apparate waren sehr teuer und immerhin war der Antrag im Bereich von 1,5 Millionen D-Mark damals. Und jetzt ist aber Folgendes passiert. Es war also immer gedacht, zuerst geht es das Projekt nach Würzburg. Da sitzt der Kunsthistoriker. Da ist auch dann noch Kontakt mit der Chemie, aber das war nicht so eindeutig. Aber dann, die Forschung sollte dienen, um herauszubekommen, warum manche Buchmalerei Schäden aufweist und was man dagegen machen kann. Das sollte in Göttingen bei einem Restaurator, das war damals der einzige, der sich um Buchmalerei gekümmert hat in Deutschland damals, bei Branal und hier in der Bibliothek in Göttingen, da sollte das in der zweiten Phase sozusagen hingehen, damit man das auch umsetzen kann, was man da erforscht hat. Ja gut, dann ich saß ja arbeitslos mit Arbeitslosengeld in und natürlich guter Unterstützung durch meine Mutter noch mit Geld in Würzburg und wartete auf die Genehmigung. Und dann ist dieser Kunsthistoriker eine Woche vor der entscheidenden DFG-Sitzung gestorben, plötzlich.
Wahnsinn.
Und dann saß ich erstmal dumm da, weil ich bin publischer Jungchemiker, der noch nicht irgendwas anderes geschaffen hat. Wer fördert so jemand? Also vor allem nicht mit solchen Summen. Also musste man ja irgendwie suchen, wie geht's weiter? Und da hatte ich mich, war auch wieder ein Umstand. In der Zeit hatte mein Ägyptologie-Professor in Tübingen, Herr Brunner, seinen 70. Geburtstag gefeiert. Bin ich da in das Gartenfest hin und traf in dem Gartenfest den Professor Völter, Biochemiker in Tübingen, von dem ich wusste, dass er sehr gute Beziehungen zur Kunstszene in Stuttgart hat. Und für den hatte ich auch mal programmiert. Also habe ich ihn angehauen und sagte, ja, so und so ist es. Wissen Sie nicht irgendeinen Chemiker, den man jetzt sozusagen wieder da herbeizaubern kann? Der muss mich ja mitbetreuen. Da habe ich gesagt, ja, also in Stuttgart kennt er sich, hatte dann doch niemand und so. Nachdem ich, das war ja am Wochenende, am Montag drauf angerufen, sagte, ja, er hat eine Idee. In Göttingen sitzt der Nobelpreisträger Manfred Eigen, der ist interessiert für Kunst und alles, was da drumherum hängt. Gehen Sie da mal hin, hat er mich da angemeldet. Ich bin also nach Göttingen gefahren, habe mich bei Manfred Eigen vorgestellt und er sagte, ja, also das Projekt finde er sehr gut, aber er wird es nicht machen können nebenher. Aber er kennt da den Emeritus Glemser. Der ist auch Hans Dampf in allen Gassen, der werden wir das jetzt zuschustern. Gut, dann hat er aber wahrscheinlich eher, das weiß ich bis heute nicht so genau, aber auf jeden Fall hat der Gutachter, der Hauptsachverständige bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft, der war überfordert, weil er war ja eigentlich von der Kunstgeschichte, weil es war ja vom Kunsthistoriker beantragt worden, mit Maschinen, die der Kunsthistoriker sich gar nicht vorstellen konnte. Also hat er dann vereinbart, wir machen eine Gutachtersitzung in Göttingen, in der Bibliothek, weil wir hatten dann inzwischen auch natürlich gesagt, wir brauchen ja den Anschluss an die Buchmalerei, und das ist natürlich die Bibliothek. Und dann werden die Gutachter Chemie, Physik und Kunstgeschichte und so weiter alle nach Göttingen eingeladen von der DFG. Und da muss ich sozusagen dann mich verteidigen. Gut, das habe ich gemacht. Ich war also dann da und das war ein großes Glück. Weil normalerweise ist es ja so, dass wenn ein Gutachter, sagen wir ein Chemiker, der hat natürlich dann gesagt, ja, da haben Sie so ein großes Gerät für Infrarotspektroskopie beantragt. Und dann muss das auch noch umgebaut werden und das ist viel zu teuer. Wenn ich eine winzige Probe, ich brauche ja nur eine ganz kleine Probe aus der Malerei, da kriege ich alles heraus. Dann konnte ich aber dann einfach taktieren. Die Frau Klemm von der Bibliothek in München, Kunsthistorikerin, habe ich gesagt, Frau Klemm, würden Sie dem Herrn sowieso aus Regensburg jetzt Ihre Handschrift geben zu untersuchen? Sie hat gesagt, nein, auf keinen Fall. Dann haben die sich gestritten und ich konnte nur dabei sitzen. Und ein Mensch im Hintergrund, der hat immer eine Pfeife geraucht und hat gelächelt. Ich wusste gar nicht, wer das ist. Auf jeden Fall, ich habe ihn später sehr gut persönlich auch noch kennengelernt. Das war Herr Tölk von Dortmund, vom Institut für Spektrochemie. Und der hat nachher anscheinend die Mannschaft sozusagen dazu gebracht.
Zusammengeführt sozusagen.
Also, habt ihr doch gehört, das Projekt hat Hand und Fuß. Ist auch alles sinnvoll. macht es halt in zwei Schritten, dass man erst einen Teil bekommt und dann nachher den zweiten Teil und startet einfach damit. Ja gut, dann wurde es tatsächlich genehmigt und dann kam der nächste Schlag. Es war das erste Projekt im Antrag, wo ein Kunsthistoriker mit einem Chemiker und die erste Kunsthistorikerin war eine Absolventin von Rosenlunge in Würzburg, eine Frau Trost, die aber gerade in der Promotion steckte, die musste dann beim anderen promovieren, weil er Rosenlunge gestorben war. Aber die war vorgesehen und dann ist die Genehmigung gekommen und es sollte losgehen in Göttingen. Und die Frau Trost hat abgesagt. Sie hatte eine Stelle in Heidelberg bekommen bei Herrn Mittler, der ja später hier Rektor wurde von der Bibliothek und ist nach Heidelberg gegangen und ich stand wieder blöd da ohne Kunsthistorikerin. Dann meinten natürlich die Göttinger, ja, jetzt können wir das Projekt nicht anfangen, es fehlt ja der Kunsthistoriker. Dann habe ich gesagt, so geht das nicht. Ich sitze ja auf dem Explosionsfass, ich bin arbeitslos, es muss ja irgendwie weitergehen. Dann hat Manfred Eigen gesorgt dafür, dass da das Fritz-Thyssen-Stipendium noch kommt, dass ich wenigstens mich über Wasser halten kann. Und es wurde dann eine Kunsthistorikerin gesucht. Und diese erste Kunsthistorikerin, da durfte ich noch nicht mal sozusagen mitberaten, sondern die wurde dann von der Witwe Rosenrunge sozusagen ausgesucht, die auch Kunsthistorikerin war. Naja, und das ging am Anfang nicht gut. Sie war einfach nicht belastbar. Als wir die ersten Untersuchungen in Mainz gemacht haben, an den Gutenberg-Bibel und so weiter, da musste sie über Mittag Mittagsschläfchen halten, 2 Stunden, sonst geht es nicht. Naja, es ging einfach viel zu langsam. Und wir haben dann, Herr Clemens hat dann beschlossen, Vorausbedingung war, sie hat immer noch eine Doktorarbeit geschrieben und sie hat die innerhalb vom ersten Jahr nicht fertig bekommen, also wir brauchen jetzt jemand anderen. Und da wurde dann eine Kunsthistorikerin gefunden, die Doris Oltroge, die, mit der ich bis heute noch zusammenarbeite, also jetzt über 30 Jahre. Und das ist also wirklich die wunderbarste Ergänzung, weil sie ist super fleißig, super intelligent auf dem Gebiet und mit der man in wichtigen Fragen streiten, aber sich auch sozusagen einigen kann. Das ist ja immer ganz wichtig. Also es ist eine richtig kollegiale Zusammenarbeit. Deswegen haben wir sehr viel zusammen publiziert. Ja, und so kam das Ganze nach Göttingen. Das war also von 84 bis 89. Tja, und dann gab es natürlich wieder ein Problem. Nach 5 Jahren, so ein Projekt ist ja nur 5 Jahre, endet das ja. Und für jemand, der frisch aus der Universitätsbetrieb sozusagen rauskommt, heißt es ja, wie geht's weiter? Normalerweise ist es ja so, man habilitiert vor Ort, wenn man aber fremd ist vor Ort. Also ich war ja kein Göttinger, war nie in Göttingen ausgebildet worden, kannte halt Professor Scheltrick, weil er direkt im Institut nebendran war und habe dann also versucht, dort zu habilitieren. Also habe verschiedene Leute gefragt, kann ich bei Ihnen habilitieren? Und Professor Scheltrick meinte dann, ja, was wollen Sie denn hier habilitieren, wenn schon Manfred Eigen in Göttingen nicht habilitieren konnte? Also ich habe nur gesagt, also wenn Sie das noch nicht heute gelernt haben, dass das ein großer Fehler war, dass Manfred Eigen nicht habilitieren konnte, dann will ich auch bei Ihnen nicht habilitieren. Das heißt, ich habe nicht habilitieren können. Naja, dann wieder viel Glück gehabt, war genau in der Zeit, wo die Stelle am Auslaufen war quasi, hatte sowohl Stuttgart wie auch Köln ausgeschrieben, Professur für Restaurierung von Schriftgut, wo die Buchmalerei natürlich reinpasst. Mhm. Dann hatte ich mich in Stuttgart beworben. Mein Bruder war aber in Tübingen Bibliothek, leitete er die Computerabteilung und hatte viel mit dem Ministerium zu tun. Der hat mich vorher schon gewarnt, wenn du zu dem Staatssekretär sowieso gehst, glaub ihm erstmal nicht. Der verspricht dir das Blaue vom Himmel und weiß nach 5 Minuten nicht mehr, was er gesagt hat. Und so war es auch. Der sagte doch mir tatsächlich, ja, wir sind an Ihnen interessiert, wir nehmen Sie gerne, aber Ihr ganzes Labor können Sie in Göttingen lassen, das brauchen wir nicht. Ich habe nur gesagt, also mein Lebenswerk lasse ich jetzt in Göttingen und komme nach Stuttgart. Nein, hier auf gar keinen Fall. Während die Kölner waren sofort bereit, ja auch die ganzen Apparaturen mitzunehmen. Und auch das ist natürlich immer eine Schwierigkeit, weil inzwischen war natürlich ein Institut in Göttingen, waren die Herren Professoren alle schon dabei, die Geräte unter sich zu verteilen.
Gab schon Favoriten wahrscheinlich.
Und da das ja so mit Köln dann anlief, habe ich mit der DFG gesprochen, habe gesagt, wir führen das Forschungsprojekt weiter in Köln. Wir haben auch die Aussagen vom Kanzler dort. Ich möchte gerne die Sachen mitnehmen. Selbstverständlich, klar. Also haben die wieder nach Göttingen geschrieben. Es wird alles mitgenommen. Was nicht so nicht so angenehm angesehen wurde hier. Das Lustige ist auch, das kann man nochmal erzählen, war, als ich quasi vor der Berufung, hat mich der Kanzler zusammen mit einem Professor von dem Institut für Restaurierung hier in Göttingen besucht. Und wann haben sie mich besucht? Am Rosenmontag in Göttingen. Und der Kanzler ist ja Kölsche Typ, das heißt also, der dachte jetzt da ein.
Er ist jetzt Umzug.
Karneval los. Und die waren total entsetzt.
Ja, das glaube ich.
Dass nichts, gar nichts hier stattfand in Göttingen. Ja, so kam das dann praktisch nach Köln. Und dort blieb es ja dann bis 2017 zur Pensionierung.
Ja, verrückt. Und du hast ja zwischenzeitlich ja in sehr viele Auslandsaufenthalte gehabt. Magst du da nochmal so ein bisschen die Kurve drehen sozusagen? Du hast ja auch in sehr vielen Ausschüssen gearbeitet und in Arbeitsgruppen. Wahnsinnig spannend.
Das ist normalerweise früh nötig, natürlich auch. Aber ja, die heißeste Geschichte ist ja die mit Amerika. Weil ich war ja privat, reise nach Südamerika und in einem Jahr in Mexiko, und da der Flieger von Frankfurt nach Mexiko, das war damals eine 707 Boeing, ging ja so ewig und war so unbequem. Und dann wurde ja genau in der Zeit auch der Jumbojet erfunden. Der ging aber von London aus nach Miami und von dort aus dann wieder mit den normalen Maschinen weiter nach Guatemala, Peru und so weiter. Also hatte ich, das ist vielleicht jetzt nicht so wichtig. Auf jeden Fall hatte ich dann also gesagt, ja, jetzt machen wir es so. Wir fliegen über London mit dem Jumbojet über den Ozean und dann haben wir wenigstens einen angenehmeren Flug. Ja gut, wir stehen an einem Samstag in London, wollen einchecken in den Jumbojet nach Miami, sagt die am Schalter, wo ist Ihr Visum für Amerika? Was heißt Visum für Amerika? Wir wollen ja gar nicht nach Amerika, wir steigen ja da nur um. Ja, es ist jetzt seit einem Monat die Regel, selbst wenn Sie über Nacht in Amerika sind oder umsteigen, müssen Sie ein Visum. War es aber Samstag und das Visum bekam man nur in der Botschaft. Also mussten wir in London bleiben, Hotel nehmen. Das Gepäck war natürlich inzwischen in Miami. Man konnte also da nichts wechseln am Wochenende. Am Montag war aber dummerweise amerikanischer Feiertag, war die Botschaft auch zu. Kam erst am Dienstag in die Botschaft. War eine Riesenschlange vorher. Uns vorgedrängt, wir müssen unbedingt aufs Flugzeug, wir brauchen das Visum ganz schnell. Dann waren wir am Schalter, ein Passbild braucht man. Ich habe ein Passbild hingelegt, sagte die, sie haben ja ein Passbild mit einem dunklen Hintergrund. Und das wurde damals in Deutschland so gemacht, weil ich blonde Haare hatte, damit sich das besser absetzt. Solche hat aber keiner. Ja, dann müsste der Fotograf, also musste mit dem Koffer wieder zum Fotograf um die Ecke, Passbild machen, wieder vorne hin. Visum holen, hangen und würgen, Taxi auf den Flughafen Heathrow, dann gerade den Flug noch gekriegt. Kommen dann nachts um 10, halb 11 in Miami an und gehen dort noch was essen oder wollen was essen in dem Hotel. In dem Restaurant saß kein Mensch oder vielleicht zwei. Wir gehen da rein, ist ja sonst niemand da, setzen uns dann an einen Tisch, wollen bestellen, kommt die Bedienung, sagt, you must be seated. Sind wir wieder aufgestanden, am Anfang fragte, wo wollen Sie hinsitzen? Sagte ich, selbstverständlich da, wo wir gerade gesessen haben. Und allein schon dieses Gehabe, es hat mir also gesagt, es reicht mir. Also so ein kulturloses Volk wie die Amerikaner. Nie in meinem Leben gehe ich nach Amerika, es sei denn, Getty lädt mich ein. Und wie es das Schicksal will, so war es tatsächlich. Wir hatten dann in der Forschung ein Stipendiat von Getty bekommen, meine Kollegin und ich. Sind also nach Malibu mit Messgeräten gereist. Und so war die erste Begegnung mit Amerika.
Was war so dein spannendstes Erlebnis oder dein spannendstes Projekt? Ich meine, das ist ja ein Riesenerfahrungsschatz, den du hast. Was ist das, was dich am meisten beschäftigt, berührt hat, bewegt hat?
Ja, es gab natürlich so vieles, was da gewesen ist. Also von dem Goethe-Institut geförderten Projekt in Georgien bis zu den Untersuchungen im Topkapi-Museum in Türkei, was auch nicht so einfach war. Also wo es zum Beispiel, das ist auch ganz interessant, wir hatten da also einen türkischen Sponsor, der berühmteste Seismologe der Welt, kann man durchaus sagen, ein Türke, der am Bosporus die Wohnung hat direkt und fantastische eigene Bibliothek, noch größer als meine. Und der hatte aber Interesse an Ptolemaios. Ptolemaios ist ein griechischer Forscher, der vor Christus, 200 vor Christus sozusagen, die ersten Karten der Welt gemacht hat. Und er hat also die Anleitung, wie man so eine Karte macht, hinterlassen. Aber es gibt keine gezeichnete Karte. Die erste nach diesen Anweisungen gezeichnete Karte aus dem 13. Jahrhundert, ist griechisch geschrieben, ist ja ein Grieche gewesen, der Ptolemaios, liegt im Tokapi-Museum. Und da natürlich nach dem Vertreiben der Byzantiner, die ja griechisch waren, griechisch gesprochen und geschrieben haben, als die Osmanen an die Regierung kamen, wurden natürlich nach einiger Zeit, also der erste Chef, der Pascha, der hatte noch Interesse an Griechenland und griechisch, aber dann die späteren nicht mehr und die haben dann alles, was griechisch war, im Keller getan. Und was natürlich passiert ist damit, die sind verschimmelt, die Handschrift. Also auch diese Handschrift ist stark verschimmelt. Und die hat ein deutscher Restaurator 1930 etwa zufällig entdeckt und hat dann die ersten Restaurierungen eingeleitet und gemacht. Weil Deutschland war ja damals sehr gern gesehen in der Türkei. Die Türkei hat ja mit Deutschland als Vorbild auch gehabt, auch für die Staatsstruktur. Unter anderem zeigt sich das ja heute noch, man hat ja Türkisch früher in arabischer Schrift geschrieben, hatte aber natürlich Laute, die in Arabisch eigentlich gar nicht geschrieben werden können, wie die Ös und die Üs. Also beispielsweise Denkmalpflege auf Türkisch heißt Mithyrulülü. Und dann wollte man das in Lateinisch schreiben, hat sich aber überlegt, wie kann man Ü und Ö sozusagen ausdrücken. Das haben ja auch andere europäische Länder und schreiben das nicht wie die Deutschen. Aber da man so deutschfreundlich war, wie Atatürk, hat er die deutsche Version genommen, nämlich die O mit zwei Punkten drüber und die U mit zwei Punkten drüber. Und deswegen hat man sich dann auch den Berliner Restaurator da gerne benutzt. Er hat aber nur die Karten am Rand ergänzt und so weiter und so fort. Die waren zerfressen und zerfetzt. Und jetzt hat dieser Türke, Seismologe mit dem Interesse an Geografie, hat sich festgefressen, er wollte diese Handschrift restaurieren lassen, damit sie endlich mal wieder ein Buch wird, sinnvoll zusammengestellt wird. Und vor allen Dingen nach dem Hintergrund, es gab in Bern ein Schweizer Forschungsinstitut, das den Text von Ptolemaios neu kollationiert, wie man so schön sagt, hat. Das heißt also, die Texte alle überall gesammelt, genau so übertragen, wie es halt notiert war. Und immer kontrolliert, ob das richtig ist, damit man den Originalbestand sozusagen technisch oder sprachlich hat. Wir konnten aber in diesen verschimmelten Teilen von Tokapi-Museum anfangen, weil vor allen Dingen die vorderen und die hinteren Seiten waren so stark mit einem Purpurschimmel befallen, dass das Pergament total dunkelpurpur war und die Schrift sich nicht abgezeichnet hat. Man konnte die Schrift nicht lesen. Wir hatten aber eine Methode, um die Schrift sichtbar zu machen, mit Infrarot-Reflektographie und Bandpassfiltern. Und so sind wir mit der ganzen Mannschaft, also meine Kollegin und ich, mit 26 Koffer dahin gefahren und haben im Tokapi-Museum dann diese Schrift sichtbar gemacht. Und dabei natürlich auch noch ein paar andere Handschriften untersucht. Das ist immer unser Deal.
Wenn wir dann eine Hand wäscht die andere sozusagen.
Ein bisschen mehr ansehen. Und das war insofern schon mal eine schwierige Angelegenheit, weil in der Türkei etwas einzuführen, man braucht natürlich da immer bestimmte Hintergründe, also Carnet, was man in Europa Gott sei Dank heute nicht mehr braucht, aber für die Schweiz sogar noch braucht heutzutage. Carnet, wo alles dann versichert ist, falls die Türken beschließen, ein Gerät zu behalten. Und so weiter. Naja, also es ging dann über die Handelskammer dann ganz gut, ist alles dahin gekommen. Gibt es auch ein schönes Bild, wie wir vor dem Portal vom Tokapi-Palast stehen mit 26 Koffern und drei Trägern. Und und dann hat man das also gemacht. Wir konnten alle Texte wieder vollkommen sichtbar machen. Das heißt, die Edition, die neue Edition konnte gemacht werden. Jetzt wollte aber der türkische Sponsor unbedingt auch, dass die Handschrift vollends restauriert wird. Hat gesagt, also ich gebe das Geld gerne, 20.000, 30.000 Euro für die Restaurierung, aber ich gebe es keinen Türken. Ich gebe es nach Deutschland und ihr müsst es arrangieren, dass das da sinnvoll umgesetzt wird. Tja, Dann kam wieder ein Glückszustand. Man sieht, auf unserem Weg ist sehr viel, auch mit, hat viel mit Glück zu tun. Ich kannte eine Türkin, die hat in Deutschland restaurieren gelernt und konnte natürlich auch dadurch gut Deutsch. Und die haben wir einfach dann für einen Monat zu uns geholt, dass sie auch lernt, mit Pergament umzugehen. Sie hat natürlich das nur für Papier gelernt, aber nicht auf Pergament. Und dann sollte sie sozusagen im Projekt dann im Tokapi-Museum restaurieren. Dann war erst das Problem, wir müssen ja auch Geräte dazu kaufen. Die müssen wir ja, wenn wir das Geld haben, hier kaufen und dann rüberschicken. Ja, das denkt man so einfach, wenn man da dem Tokapi-Palast, den Türken, ein Gerät schenkt für 26.000 Euro, sind die froh. Nein, sie wollten 150% Zoll. Da habe ich gesagt, nach meinen Erfahrungen in Ägypten und so weiter, nein, das sitze ich aus. Ich zahle auf gar keinen Fall 150% Zoll für etwas, was sowieso dort bleibt. Haben wir das 6 Jahre ausgesessen. Alle halbe Jahre habe ich dem Ministerium in Ankara einen Fax geschickt. Also die haben wieder angefordert, einen Fax. Ist nie was geschehen. Ich habe aber meinen Fax eben gesehen, wann es ankommt. Bis sie irgendwann so weich waren und sagten, ja gut, also jetzt
ist es soweit.
Und dann wurde das nach 6 Jahren hingeschickt. Es sind dann, allerdings mussten noch 250 Euro Bakschisch bezahlt werden. Aber das habe ich sogar bei unserer Verwaltung in Köln durchgekriegt, dass sie das bezahlt haben. So ist es praktisch dann nachher weitergegangen mit dem Projekt. Also das ist Orient, wie es halt im Orient ist. Über Ägypten kann ich auch noch solche Geschichten erzählen. Das ist einfach so.
Ist das so, dass man, wenn man, man kann ja, also ich habe den Eindruck gewonnen, sagen wir mal so, dass das auch so eine, ist das so eine eigene Community? Die ihr habt, weil du ja kennst ja unglaublich viele Menschen, die du wahrscheinlich auf deinem Lebensweg getroffen hast, mit denen du zusammengearbeitet hast. Ist das, kann man sagen, das ist so eine eigene Familie?
Zum Teil ja. Ja, klar. Aber es ist halt auf der anderen Seite immer so, man sitzt eigentlich quasi immer zwischen den Stühlen. Das ist auch der Grund, warum ich mir so viele Bücher sozusagen gekauft habe, weil schon im Studium jetzt für die ägyptologischen Sachen immer in die ägyptologische Bibliothek zu gehen, das war einfach viel zu zeitaufwendig, habe ich mir vieles dann gekauft oder fotokopiert, damals viel fotokopiert und dann sozusagen zu Hause im Abend oder nachts oder sonst wie bearbeitet. Und es gibt eine Community für Kunstuntersuchung, das nennt sich Archäometrie und immerhin da war ich sozusagen von Anbeginn mit dabei und wir haben innerhalb der Gesellschaft Deutscher Chemiker einen Arbeitskreis Archäometrie aufgebaut, dem ich auch viel zu lange vorgesessen habe.
Viel zu lange? Kann ich mir nicht vorstellen.
Naja, normalerweise ist es immer beschränkt auf, ich glaube, 2 oder 3 Jahre und wird dann einmal verlängert. Ich war fast 10 Jahre lang drin, weil einfach keiner nachkommen wollte. Das ist ja auch immer so ein Problem. Das ist wie mit Institutschef. Ich war ja auch mal Institutschef, auch viel zu lange, weil einfach niemand den Job machen wollte. Das ist ja alles Zusatzgeschäft. Das ist nicht, dass man da irgendwas ersetzt. Und da gab es sogar heftige Auseinandersetzungen, weil ich gesagt habe, jetzt ist Schluss. Ich mache es jetzt einfach nicht mehr.
Ja. Gibt es hast du ein Lebensmotto?
Also das Lebensmotto ist immer die Neugierde gewesen. Ich habe ja immer, das ist wahrscheinlich auch dann zugleich, viel zu interessiert an zu vielen Sachen.
Okay. Und ja, dann kann man ja, ich hätte ja jetzt noch die Frage gehabt, was hat dich im Leben angetrieben, was war dein Motor, die ist damit ja dann ein Stück weit beantwortet.
Genau, so ist es auch.
Aber es ist ja Wahnsinn, was du ja erlebt hast, was du erleben durftest, wo du warst und was du auch geschaffen hast in deinem, auch in deinem Arbeitsleben. Hast du eigentlich Vorbilder? Oder hast du ein Vorbild gehabt?
Ja klar, es gibt immer wieder Vorbilder. Natürlich Humboldt und also selbst Manfred Eigen war so ein Vorbild, mit dem ich eigentlich gar nicht so viel persönlich zu tun habe, sondern jetzt erst eigentlich mehr in meiner Funktion hier in Göttingen bin ich 2. Vorsitzender vom Museum der Göttinger Chemie. Und da versuche ich von Manfred Eigen jetzt auch ein bisschen mehr hereinzubekommen in das Museum, weil Manfred Eigen wird von den Göttingern eigentlich nie richtig wahrgenommen. Und das liegt einfach daran, er hat viel zu jung den Nobelpreis gekriegt. Normalerweise sind die Leute ja 70 oder kurz vorm Sterben, bevor sie den Nobelpreis kriegen. Manfred Eigen hat den mit 40 bekommen. Das heißt, er hat also sehr lange noch gewirkt und irgendwie scheint sich das dann abzunutzen bei vielen Leuten, die dann einfach meinen, das kann nicht jetzt so gut sein, dass man sich noch wahnsinnig an ihn erinnert. Aber er hat sehr viel mehr gemacht als seinen Nobelpreis. Er hat eine Forschung weitergemacht, hat ein wichtiges Institut geleitet und er hat auch, was auch sehr wichtig ist, zum ersten Mal die chemischen Fächer zusammengebracht. Weil Chemiker haben ja leider ja im 19. Jahrhundert, da war in der Chemie sozusagen alles drin, die Pharmazie und sonst was. Also man konnte einen Chemieprofessor berufen, obwohl oder weil er Pharmazeut war. Das hat man alles als eins gesehen. Heute ist es anders. Heute wird ein pharmazeutischer Professor aus der Pharmazie berufen und ein anorganischer aus der anorganischen Chemie und ein organischer aus der organischen Chemie und so weiter. Das hat sich viel mehr diversifiziert und das sieht man auch an der Archäometrie. Archäometrie ist in meiner Zeit sozusagen, also in den 80er Jahren, als neues Fach an wenigen Hochschulen eingerichtet worden, ist dann aber später wieder eingedampft worden, weil die anderen Professoren von anorganischer, organischer Chemie, physikalischer Chemie, die wollten natürlich nicht, dass da nochmal ein neues Fach daneben dran entsteht, sondern die wollten das Geld lieber in ihrem eigenen Fach haben. Und das ist meiner Meinung nach schade, weil es ist wiederum heute in der Chemie das Bestreben, ganz Spezialist als Spezialist zu denken, nicht mehr als die ganze Chemie sozusagen zu überblicken, was ja nicht mehr einfach ist. Es wird viel zu viel entdeckt und viel zu viel gemacht, aber das ist doch eigentlich das Spannende. Und das Schlimmste habe ich in Tübingen erlebt, sozusagen. Ich habe nachher gesehen, für die Professoren war eigentlich in meiner Zeit, wo ich studiert habe, die Anfängervorlesung die beliebteste. Weil da konnten sie noch stinken, rauchen und Explosionen machen, also demonstrieren. Ich habe aber später von meinen Kollegen erfahren, nachher wollte es keiner mehr machen, plötzlich. Die wollten alle nur noch, sie haben dann ein ganz kleines Fach promoviert, habilitiert und so weiter und dann wollten sie auch nur noch in diesem Fach weiterkommen. Also das Bewusstsein für Geschichte, für interessante Lehrvermittlung, geht immer mehr ab. Ich hoffe, das kommt wieder. Und es gibt sicher auch Beispiele, wo es heute auch wieder an Hochschulen sozusagen herauskommt. Aber diese Art des Denkens, die finde ich, müsste heute viel mehr unterstützt oder auch gesehen werden.
Was war so die schillerndste Persönlichkeit, die du in deinem Leben getroffen hast?
Naja, ganz sicher Herr Glemser hier in Göttingen. Herr Glemser war ein Gott auf seinem Stuhl, der im Übrigen auch niemals jemand habilitiert hat, weil in der Bibel ja schon steht, du sollst keine fremden Götter
neben dir
haben. Aber er war insofern ein schwieriger Mensch, aber insofern auch wieder ein sehr netter Mensch, weil man konnte ihm auch sozusagen die Meinung sagen. Also er war nicht derjenige, der dann sich schnell beleidigt zurückgezogen hat. Und da gibt es eine schöne Geschichte, die ich von ihm erfahren habe, oder beziehungsweise von jemandem, der direkt damals ein Oberrat, der neben ihm war. Er sollte eine Prüfung ablegen von einem Mineralogen. Also er war da irgendwie Zweitprüfer in einem Mineralogie-Kandidat der Mineralogie. Der sollte im Diplom auch in seinem Zimmer geprüft werden, zusammen mit dem Professor von der Mineralogie. Ja, und dann kam der junge Student, und wie es halt bei Mineralogen so üblich ist, er kam im Knickerbocker und mit Jesuslatschen und erschien in der Prüfung. Und Herr Glemser sagte, also nein, wenn Sie nicht wissen, wie Sie in der Prüfung erscheinen haben und einen Anzug anziehen, dann können Sie gleich wieder zur Tür rausgehen. Den hat er zum Raum rausgeschmissen. Dann kam aber kurz danach, der Erstprüfer aus der Mineralogie, kam auch in Jesuslatschen abgegriffen. Dann ist Glemser wieder rausgerannt in den Hausflur und hat runtergerufen, Herr Kandidat, kommen Sie sofort zurück. Ich kann ja von Ihnen keinen Anstand erwarten, wenn schon Ihr Chef keinen Anstand hat.
Das ist sehr schön. So, jetzt habe ich ja ein bisschen recherchiert. Du hast über 222, glaube ich, mittlerweile Publikationen rausgebracht. Was ist oder über was handelt jetzt die letzte?
Naja, es sind immer zwei Themen. Das eine ist natürlich die Konservierung, Restaurierung, die ich ja über 30 Jahre gelehrt habe. Und das zweite sind die Buchmalereien, die wir untersuchen. Also wie wurden Buchmalereien hergestellt, mit welchen Farben, welche Technik, kann man anhand von den Techniken dann feststellen, gehören die zu einem bestimmten Skriptorium, kann man vielleicht immer sagen, wenn ich die Technik finde, das ist Reichenau oder das ist Köln oder was auch immer. Das ist sozusagen das große Ziel, dem wir uns immer mehr nähern, sozusagen. Das Problem bei der Buchmalerei ist einfach, die Handschriften, die aus dem gleichen Skriptorium kommen, sind heute über die ganze Welt zerstreut. Das heißt also, um eine sinnvolle Aussage zu machen, beispielsweise über die Reichenauer Buchmalerei, muss man in Amerika, in Regensburg, in München, in Bamberg gewesen sein, um überhaupt, oder in der Schweiz dann auch, deswegen die Reisen. Und deswegen ist es immer so, dass man nicht denkt, naja, vielleicht hast du jetzt die wichtigsten noch nicht untersucht. Und da kommt halt auch immer noch ein zweites Moment. Es gibt dann auch Bibliotheken, die sich verweigern. Also München zum Beispiel, das weiß jeder, der mit München zu tun hat. Die sitzen auf ihren Schätzen, wie die Witwe auf den Hinterlassenschaften ihres großen Meisters. Möglichst kein Zugang. Oder dass halt in Institutionen Leute sind, die immer alles selber machen wollen und niemand anders ranlassen. Das gibt es halt leider.
Gibt es ein neues Projekt, was du planst? Du bist ja sehr umtriebig nach wie vor und wie ich gelernt habe, auch an vielen, vielen Dingen interessiert. Gibt es irgendwas, wo du sagst, das ist das Nächste, was ich angehen möchte?
Also ein großer Traum war immer natürlich auch römische Wandmalereien, römische Farben, alles was in der Nachfolge zu Ägypten, natürlich interessiert mich Ägypten auch, aber auch römisches. Und ich wollte immer in Pompeji Untersuchungen machen können. Und das war wahnsinnig schwer. Kam früher nicht rein. Jetzt ist es ein bisschen einfacher. Und immerhin haben wir über einen Zwischenweg, habe ich einen Italiener gefunden, der in Würzburg, wo ich ja dann auch zwischenzeitlich war, gefunden, der Professor in Würzburg war oder dort promoviert hat zumindest. Allerdings in Orientalistik, das heißt also in Mesopotamien und so weiter. Aber der war immer interessiert an Wachstafeln, also solche, die man als Notizbücher oder als normalen Schreibmaterial benutzt hat. Und die gibt es ja schon seit Mesopotamien, also seit 2000 vor Christus. Und er hatte dann also vorgeschlagen, dass man da mal die Wachstafeln von Pompeji untersuchen. Da das zum ersten Mal in Pompeji sozusagen die Möglichkeit war, da ranzukommen, musste man mit bestimmten Instrumenten dahin gehen. Dazu braucht man Geld, muss der Transport, kostet ja Flugzeug schon einiges. Und diese Reisestipendium, das haben wir bekommen von der Gerda-Henke-Stiftung in Düsseldorf. Und das ist jetzt letztes Jahr sozusagen, hat es endlich stattfinden können. Es war ja dann zwischendurch Corona, da ging dann einfach nichts. Und hat aber immerhin zu einem Zwischenergebnis, aber noch nicht voll befriedigend geführt. Das heißt, wir müssen da noch mehr machen und da sind wir jetzt dabei. Also Michele Camarasano, der inzwischen Professor in Neapel ist, aber in Bamberg wohnt, da seine Familie ist, der hat jetzt einen EU-Antrag gestellt, zusammen mit meiner Kollegin den Kollegen in Köln und mit mir bei der EU. Ob wir das kriegen, ist immer eine Sache. Ich habe gesagt, ich schreibe keinen EU-Antrag mehr. Es hat mich ein Jahr meines Lebens gekostet. Ich habe 6 Anträge geschrieben. Alle 6 sind abgewiesen worden. Und nur von 2 habe ich überhaupt das Ergebnis mitgeteilt bekommen. Bei den anderen musste ich nachfragen, ob es gibt. Also vollkommen unmöglich. Also die EU-Forschung oder Förderung ist so stark an der Politik anhängig, dass man nur den Kopf schütteln kann. Weil das, dann muss man gerade das Land, was vielleicht gerade für die EU interessiert ist, mit berücksichtigen, ob die was dazu beitragen können oder nicht. Also ist ganz schlimm. Und das ist vor allen Dingen auch ein irrsinnig bürokratischer Aufwand. Man schreibt, also ich habe mindestens im Laufe dieser 6 Anträge hunderte von Seiten geschrieben, die dann praktisch die Anträge sind. Ich habe gesagt, ich schreibe jetzt nichts mehr. Ich kontrolliere nur, was Michele geschrieben hat oder mache Veränderungen oder Beiträge dazu. Jetzt wollen wir mal sehen, ob es genehmigt wird, weil das würde heißen, dass man dann da nochmal weiter. Aber immerhin, ich habe es jetzt mal geschafft, in Pompeji sozusagen zu sitzen und dort ja Wachstafeln zu sehen, die leider heute in einem Zustand sind, dass man nicht alle Untersuchungen machen konnte.
So, jetzt sind wir mit der Familie gestartet in Speiching. Heute sitzen wir in Holtensen. Wann seid ihr nach Holtensen gezogen? Wann hast du Wolfgang kennengelernt?
Also Wolfgang habe ich in den 80er Jahren, als das Projekt hier
in Göttingen war, schon
kennengelernt. Mhm. So richtig intensiviert wurde das dann also 85, als ich dann nach Köln berufen wurde, ist Wolfgang mit mir dann nach Köln gegangen, hat dort einen Job gesucht und seither sind wir im Prinzip zusammen und haben dann 2009 haben wir uns verpartnert. Damals konnten wir noch nicht heiraten. 2019 dann heiraten hier.
Sehr schön. Was bedeutet denn Holtensen für jemanden, der so weit gereist ist, für dich? Kann man das sagen?
Ja, also das ist auch einfach Heimat geworden. Also ich habe so oft meinen Sitz sozusagen geändert, dass es so richtig, die Heimat ist immer dort, wo man lebt. Ich habe mal zwischenzeitlich natürlich, wir haben ja in Speiching auch das Elternhaus auflösen müssen und so weiter. Habe natürlich auch noch in Speiching Beziehungen. Aber ich denke jedes Mal, wenn man vor ist, ja, es ist schön hier zu sein, aber nach zwei Tagen denkt man, Gottes Willen.
Bloß wieder nach Hause,
bloß
oder?
Bloß wieder nach Hause.
Ja. Und hier hast du ja auch offensichtlich genügend Platz für deine vielen Bücher gefunden.
Ja, das war ein Glückszustand, dass man hier das hintergekriegt hat. Allerdings mit archivalischen Methoden. Das heißt, also, es gibt zwei große Regalsysteme, dass man das Zeug unterbringt.
Wie viel, weißt du in etwa, über wie viele Bücher du verfügst?
Ja, ich schätze so 27.000.
Also ich wiederhole es nochmal, 27.000 Bücher. Ja, wunderbar. Ich könnte dir noch stundenlang zuhören, lieber Robert. Vielleicht machen wir auch nochmal eine zweite Folge. Bei so viel Wissen, bei so vielen interessanten Themen kommen wir jetzt dann doch mal zum Schluss dieser ersten Sonderfolge. Und auch du kommst nicht umhin, mehr in der Rubrik entweder oder ganz kurz zu antworten, bitte. Tee oder Kaffee?
Tee.
Bier oder Wein?
Wein.
Fisch oder Steak?
Sowohl als auch.
Rührei oder Spiegelei?
Rührei.
Chips oder Schokolade?
Schokolade.
Hund oder Katze?
Hund.
Tattoo oder Piercing?
Keines.
Gold oder Silber?
Gold.
Rock oder Popmusik?
Keines.
Sonne?
Klassische
Musik. Singen oder tanzen?
Singen kann ich nicht mehr. Die katholische Vergangenheit ist schon lange her. Und ja, tanzen tue ich ganz gerne.
Buch oder Hörbuch? Brauchen wir, glaube ich, nicht beantworten, oder? Gibt es da auch beides? Beides ist spannend. Warm oder kalt?
Sowohl als auch nach Jahreszeiten.
Geld oder Liebe?
Ja.
Auch beides?
Im Prinzip.
Berge oder Meer?
Beides.
Früh- oder Spätaufsteher?
Spät.
Duschen oder baden?
Duschen.
Kochen oder bestellen? Die Antwort kenne ich, glaube ich. Kochen wahrscheinlich.
Das ist Kochen, ja.
Das ist auch eure große Leidenschaft, denke ich mal, ne?
Ja, wobei ich da jetzt mich zurückhalte.
Okay. Und Land oder Stadt?
Inzwischen dann eher Land.
Ja.
Wobei allerdings, ich bin ja immer angewiesen dann auch an Einrichtungen wie Bibliotheken. Also wenn, das ist halt hier in Göttingen extrem gut. Man hat nicht weit zur Bibliothek, einer großen Bibliothek. Das ist ein großer Vorteil. In Köln war das ein bisschen komplizierter, obwohl das dann auch im Stadt da war. Weil wir wohnten da auch mehr auf dem Land.
Mhm. Ja, wunderbar. Lieber Robert, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, so spannend zu erzählen. Freue mich sehr, dass das geklappt hat und bin mir sicher, wir müssen eine zweite Folge aufnehmen. Herzlichen Dank. Dankeschön.
Ebenso.
Das war Professor Dr. Robert Fuchs, langjähriger Universitätsprofessor für Restaurierung und Konservierung von Schriftgut, Grafik, Buchmalerei und Foto an der Technischen Hochschule in Köln. Vielen Dank, Robert.